Hallo und herzlich willkommen zum FAZ-Einspruch-Podcast, Folge Nummer 136, heute am 23. September 2020. Und wieder mit mir, Konstantin van Linden. Ich bin zurück aus dem hohen Norden und derweil die Stellung gehalten hat.
Corinna Budras. Ja, Konstantin, schön, dass du wieder da bist. Hat sich ja einiges getan, wie man schon eingangs gehört hat. Wir haben ein neues Soundbett, nennt man das eigentlich so? Wie findest du es?
Ich glaube schon, ja, ich habe es letzte Woche schon gehört und war ganz baff und musste dann gleich mal nachlesen, was es denn damit auf sich hat. Also unser eigener Artikel, den wir dazu haben, lässt mich wissen, dass das Soundkonzept geprägt ist von der neuen Musik, die für die FAZ eine starke Markenpassung aufweist. Vereint zahlreiche Stile und Genres quer durch Europa und bedient sich beispielsweise Polyrhythmik und Atonalität.
Ist das nicht großartig in diesem kurzen Moment,
ja, all wahr?
Das vereint?
Ich glaube, es gibt auch noch eine lange Variante davon, aber die wollten wir jetzt nicht vor den Podcast hängen. Jedenfalls solltet ihr noch wissen, dass inspiriert von diesem musikalischen Pluralismus die FAZ ihre Haltung Freiheit beginnt im Kopf in die Klangwelt übersetzt hat.
Ja, das ist auch sehr schön. So klingt also Freiheit im Kopf. Nun weiß leider niemand mehr, dass wir in diesem Podcast die Woche neu verhandeln. Also unseren Claim mussten wir aufgeben. Weiß jetzt auch gar nicht, ob man da unbedingt daran hätte festhalten müssen. Aber vielleicht
können wir ja noch so verbal beibehalten.
Genau, richtig.
Ja, und tatsächlich, wir verhandeln die Woche oder eigentlich sogar noch ein bisschen mehr als nur die letzte Woche, denn es gab ja eine Sondersendung und eine Woche wurde auch ausgesetzt. Dadurch ist ein bisschen was aufgelaufen, was wir jetzt hier in der Tat neu verhandeln werden. Was ist das denn alles so, Corinna?
Ja, also da wäre der Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem niedergebrannten Camp Moria in Griechenland. In Deutschland gab es ja bemerkenswerte Zeichen der Solidarität von etlichen Bürgermeistern, die gesagt haben, wir schaffen das, wir nehmen Flüchtlinge auf. Da hat aber Bundesinnenminister Horst Seehofer sein Veto eingelegt. Und wir schauen uns mal genauer an, wie das überhaupt rechtlich alles ist. Und dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit dem Tod der legendären amerikanischen Verfassungsrichterin Ruth Bader Ginsburg und die Frage, ob und wie nun eine Nachfolgerin, ein Nachfolger gewählt werden kann in Amerika. Auf Wunsch einiger Hörer beschäftigen wir uns auch mit den Pop-up-Radwegen, die Berlin im Frühjahr eingerichtet hat. Das Verwaltungsgericht Berlin hatte ja Zweifel an der Rechtmäßigkeit angemeldet und wir schauen, wie es weitergeht. Und das Gesetz gegen Hasskriminalität kommt nicht richtig aus dem Knick. Das hat den Gesetzgebungsprozess zwar schon durchlaufen, aber nun hängt es bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in der Warteschleife und wir erklären wieso. Und natürlich gibt es auch diesmal das gerechte Urteil. Aber übrigens in der Aufregung über unseren neuen Sound haben wir eine Hausmitteilung noch ganz vergessen. Denn hier steht bei mir im Pad, dass wir noch Referendare suchen ab April 2021.
Genau, also nicht wir tun das, sondern unser Justiziariat. Das haben wir hier schon das eine oder andere Mal beworben. Das wird auch immer freudig angenommen. Das ist sehr schön, finde ich, dass auf diese Weise auch der eine Hörer, die andere Hörerin tatsächlich mal hier bei uns im Verlagsgebäude auf der anderen Straßenseite landet und man sich auch mal Hallo sagen kann oder so. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ab April 2021 ist es wieder soweit, da sucht das Justiziariat der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wieder neue Referendare. Wenn ihr euch für Medienrecht interessiert, dann ist das sicherlich eine der spannendsten Sachen, die ihr da so machen könnt, denke ich, während eurer Station. Insofern, wir packen den Link, über den man sich bewerben kann, wie üblich, in die Shownotes. Und kommen dann aber nun zum ersten Thema der Sendung. Du sagtest es gerade schon, der Brand des Flüchtlingscamps in Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Vor inzwischen etwas über einer Woche. Nun ist ja dieses Flüchtlingscamp wohl bekannt seit Jahren immer wieder in den Schlagzeilen und zwar eigentlich immer wieder unter derselben Überschrift, wie schrecklich die Lebensbedingungen dort sind. Das ist leider einfach tatsächlich so. Also man muss da vielleicht ein kleines bisschen in der Geschichte zurückgehen. Die Flucht über die griechischen Inseln aufs europäische, auf den den europäischen Kontinent war eine beliebte Route für Menschen, die beispielsweise aus Syrien oder Afghanistan oder anderen benachbarten Ländern kamen. Das hat zeitweise, waren das hohe fünfstellige Zahlen von Menschen, die da monatlich angelandet sind. Dann wurde bekanntlich 2016 dieses Flüchtlingsrückführungsabkommen mit der Türkei geschlossen, das vorsah, dass eigentlich Griechen, also die Menschen, die auf die griechischen Inseln gelangen, dort zunächst einer Asylprüfung unterzogen werden, ob sie einen Anspruch haben oder nicht. Und sofern sie keinen haben, sollen sie an die Türkei zurückgeführt werden. Und im Austausch soll ein anderer Syrer, der in der Türkei ansässig ist, der also einfach dorthin migriert ist, aber eben nicht nach Europa, der soll dafür nach Griechenland kommen. Dass die Idee dabei war quasi, dass man es unattraktiv macht, den ja da in der Regel auch mit Schleppern finanzierten Seeweg auf die griechischen Inseln zu beschreiten, weil man eben gewärtigen muss, dass man ohnehin wieder an die Türkei zurückgeführt wird und umgekehrt es attraktiv macht, in der Türkei zu bleiben, weil dann die Chance besteht, dass man im Zuge eines solchen Austauschs nach Griechenland und letztlich dann auch weiter nach Europa gelangt. Die Idee war auf dem Papier gut, in der Praxis nicht. Dafür gibt es viele Gründe. Ein Grund, das muss man, glaube ich, wirklich sagen, ist, dass die Griechen es nicht gut hinbekommen haben. Inzwischen ist es sowieso hinfällig, das Abkommen liegt brach. Wir haben ja hier in der Sendung auch darüber gesprochen, dass es mit der, dass die Türkei sich in den letzten Jahr, sagen wir mal, sehr konfrontativ in dieser Frage verhalten hat und Flüchtlingsströme sogar ganz bewusst und aktiv in Richtung Griechenland in Bewegung gesetzt hat. In den Jahren zuvor war das eigentlich anders. Da wäre die Türkei durchaus auch zur tatsächlichen Durchführung dieses Abkommens bereit gewesen. Aber die Zahl der von Griechenland tatsächlich zurückgeführten Flüchtlinge nach in die Türkei war immer ausgesprochen gering, also teilweise zweistellige Zahlen von Personen im Monat, ja.
Würdest du sagen, die haben es wirklich verbockt oder wie würdest du das beschreiben, was da eigentlich passiert ist? Es gibt ja auch das Narrativ, dass Leute sagen einfach, Europa hat Griechenland da auch ziemlich hängen lassen, ne?
Da bin ich nicht so von überzeugt, ehrlich gesagt. Europa hat Griechenland schon finanziell und auch logistisch, organisatorisch stark unterstützt. Warum das so ist, das ist mir tatsächlich, also warum das so schlecht funktioniert hat und zu den Auswirkungen kommen wir dann gleich, die eben in diesem Brand gipfelten, das ist mir tatsächlich bis heute ein Rätsel und es ist auch unserem Korrespondenten für unter anderem Griechenland und die Türkei, nämlich Michael Martens, ein Rätsel, der wirklich extrem kenntnisreich mal die ganze Geschichte dieses Flüchtlingscamps in einem ellenlangen Artikel, den wir in die Shownotes packen, aufgeschrieben hat. Und auch der meint, warum das den Griechen so schlecht gelingt, diesen Mechanismus umzusetzen und die Anträge halbwegs zeitnah zu bearbeiten. Das werde wohl irgendwann mal Gegenstand für die Forschung sein. Jedenfalls ist es so und das Abkommen hat zwar trotzdem eine durchaus spürbare Wirkung gezeigt, die Zahlen sind deutlich zurückgegangen, einfach weil sowas ja auch immer eine kommunikative Komponente hat und wenn die Leute denken, so wird's gemacht, dann reicht das vielleicht schon und gleichwohl kamen aber natürlich immer noch Tausende, wenn auch nicht mehr Zehntausende, auf Lesbos und auch auf einigen weiteren griechischen Inseln monatlich an. Und dadurch, dass das alles so langsam ging, blieben die Leute dort einfach Monate, teilweise jahrelang auf diesen Inseln sitzen, selbst Leute, die deren Asylanträge bewilligt wurden. Manchmal wurden sie dann tranchenweise Hunderte oder auch Tausende ans griechische Festland gebracht, wenn sich mal Aufnahmebreite andere EU-Staaten fanden, wurden auch mal welche umverteilt, aber sehr, sehr viele blieben da eben einfach sitzen und das Camp auf Lesbos war eigentlich für 3000 Personen ausgelegt, stand jetzt zuletzt vor dem Brand, lebten dort ungefähr 13.000 Menschen ohne Elektrizität, mit nur dürftiger Versorgung, mit fließendem Wasser und Essen, katastrophalen hygienischen Bedingungen und zuletzt dann auch noch infolge erster Corona-Fälle innerhalb dieses Lagers unter einer strengen Ausgangsbeschränkung. Ja, das war dann noch sozusagen der Tropfen vielleicht, der das Fass zum Überlaufen brachte. Denn augenscheinlich, also so sagen es jedenfalls die griechischen Behörden, sie haben auch sechs junge Männer momentan in Haft, die sie für die Brandstifter halten. Also ja, offenbar handelte es sich dabei um eine bewusste Brandstiftung. Das wäre übrigens auch nicht die erste. Es hatte auf diesen diversen griechischen Flüchtlingscamps immer schon mal wieder solche Fälle gegeben. Dabei sind auch in der Vergangenheit schon Menschen gestorben, aber halt nicht in diesem Ausmaß, nicht, dass ein ganzes Camp niederbrennt. Und das
hat natürlich zu fürchterlichen Szenen geführt, die hier in Deutschland viele Leute berührt haben. Es kam zu Protesten, die eben gefordert haben, die Demonstranten haben gefordert, wir müssen da was tun, wir müssen die Leute holen, mindestens ein paar tausend, wenn nicht gar alle. Und es gab sogar die Solidarität von den Bürgermeistern, ne, die gesagt haben, also wir sind bereit dafür, schickt uns die Leute.
Ja, genau. Also erstmal ganz kurz zu dem, was die Bundesregierung jetzt dazu sagt. Die wollte zunächst 150 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Man muss auch dazu sagen, dass Griechenland jedenfalls anfangs auch gesagt hat, wir lassen überhaupt nur die unbegleiteten Minderjährigen ziehen. Das ist ein Aspekt, der in der deutschen Debatte oft untergegangen ist. Die Griechen wollten gar nicht so ohne weiteres, dass man ihnen die Leute abnimmt. Jetzt denkt man, warum? Die kriegen es doch offensichtlich nicht hin und sind ja jetzt auch irgendwie, also nicht wahrscheinlich nicht begeistert, da diese 1.000, 10.000 von Menschen in elenden Bedingungen bei sich im Land oder auf den Inseln zu haben. Die Bevölkerung der Inseln übrigens schon am allerwenigsten. Da gibt es ja auch immer wieder sehr unschöne Spannungen. Naja, natürlich aus dem Grund, dass man aus griechischer Perspektive nicht das Signal senden will, dass man nur in Anführungsstrichen ein hinreichend großes Feuer legen muss, damit sich dann schon die anderen europäischen Länder bereit finden. Denn das geht vielleicht einmal gut, aber beim nächsten Mal, wer weiß, vielleicht werden sie dann nicht mehr aufgenommen, dann steht Griechenland noch dümmer da. Also das will man natürlich nicht belohnen, eine solche Brandstiftung. Das ist ja auch irgendwie auf eine gewisse Weise nachvollziehbar. Ebenfalls nachvollziehbar ist natürlich, dass ein solcher Brand jetzt nicht aus keine Ahnung, Pyromanie gelegt wird, sondern eben aus existenzieller Verzweiflung über die Lage dort. Also ich will das jetzt gar nicht mit einem moralischen Urteil verbinden. Ich sage einfach nur, so sind, glaube ich, die Interessenlagen. Und
vielleicht nochmal, um das noch deutlich zu machen, also du hast recht, sie wollten nicht das falsche Signal quasi aussenden an die Flüchtlingsstaaten, also die Staaten, wo die Flüchtlinge herkommen, aber umgekehrt, und das ist wieder der Punkt, wo dann vielleicht doch die Europäische Union ins Spiel kommt, hat natürlich auf der anderen Seite auch niemand etwas getan. Deutschland vielleicht allenfalls ein wenig, aber ansonsten standen wir da relativ alleine. Es gab also keine EU-Staaten, die gesagt haben aus voller Inbrunst, okay, wir helfen euch da raus, denn diese Flüchtlingsverteilung, die haben wir ja auch schon oft diskutiert in unserem Podcast, mit der kommen wir in Europa nicht voran. Also da gibt es einfach einen Deadlock und natürlich hat jetzt Griechenland wenig Interesse daran, die Leute aufs Festland zu bringen, weil es ja von da auch nicht weitergeht.
Genau, dann sind sie halt einfach im Land, also in Griechenland. Ich meine, das sind sie so auch, aber auf den Inseln ist es halt noch so ein etwas isolierterer Status, oder wenn sie dann sogar in diesen Camps festsitzen und da nicht raus dürfen, ist es sogar ein extrem isolierter Status. Und ja, wie du schon sagst, genau, es gibt einfach leider keine europäische Lösung. Es gibt halt das Dublin-System, das ist ja, wenn man so will, die europäische Lösung, die ist halt nur extrem unbefriedigend, weil sie den Staaten der Ersteinreise, also typischerweise Griechenland, Italien und einige andere, die ganze Last aufbürdet. Aber es gelingt nicht, sich auf eine Neuregelung zu einigen. Es gibt da Gespräche seit Jahren, bisher, wie gesagt, leider ergebnislos. Das ist natürlich auch jetzt wiederum Teil der Motivlage von Horst Seehofer zum Beispiel, der sagt, wir können jetzt auch nicht vollumfänglich jedenfalls hier in die Bresche springen und sagen, wir nehmen sie alle oder einen großen Teil. Denn wenn wir das jedes Mal machen, dann gibt es natürlich auch irgendwie für die EU keinen Anreiz, also für die anderen Mitgliedstaaten keinen Anreiz, sich auf eine Verteilungsschlüssel oder Ähnliches zu einigen. Problem ist halt nur, ich fürchte, den gibt es, also eine europäische Lösung, bei der alle Staaten wirklich an Bord wären, die wird es so oder so nicht geben. Egal, ob Deutschland jetzt alle nimmt, keinen nimmt oder ein paar nimmt. Staaten wie Polen oder Ungarn werden einfach nicht sich bereit erklären, einen bestimmten Prozentsatz in Zukunft zu verteilen, da Flüchtlinge zu nehmen.
Wobei, also wir müssen das ja gar nicht vertiefen, nur da gab es ja auch schon Gedankenspiele, ob man das dann über finanzielle Lösungen regelt, ne? Also nicht jeder muss Menschen aufnehmen, aber es muss sich irgendwie jeder daran beteiligen, ob organisatorisch, finanziell oder durch diverse Beiträge. Aber das müssen wir jetzt gar nicht vertiefen. Jetzt kommen wir vielleicht nochmal zu dem, was jetzt die Bundesregierung gemacht hat. Also vom Prinzip
erstmal
gesagt.
Wenn ich hier eine Sekunde noch einhaken darf, weil du gerade sagst, das müssen wir nicht vertiefen. In der Tat müssen wir nicht, denn dazu und wie ein solches Modell und eine solche Lösung aussehen könnte, haben wir einen sehr ausführlichen Text auf FAZ Einspruch. Ihr wisst schon, FAZ Einspruch ist nicht nur dieser Podcast, den ihr kostenlos hören könnt, sondern es ist auch ein täglich aktualisiertes Online-Produkt der FAZ, in dem eben alle irgendwie juristisch angehauchten Texte aus der FAZ und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und von FAZNET gebündelt werden und in dem außerdem auch täglich exklusive Stücke erscheinen, die es nur dort zu lesen gibt. Das hier ist ein solches von Frau Silvia Kaufold in dem Fall. Die hat das mal sehr detailreich und kenntnisreich skizziert, wie eine solche Lösung eben aussehen könnte. Den Link dazu packen wir in die Shownotes und es würde uns sehr freuen, wenn ihr euch da ein Abo klicken wolltet, was ihr tun könnt für 4 Wochen zunächst kostenlos unter faz.net/Einspruch testen. Ja.
Und mit diesem Podcast, mit diesem Abo unterstützt man auch diesen Podcast.
Das in der Tat.
Als Erinnerung. Gut, aber jetzt zu Seehofer.
Jetzt zu Seehofer, genau. Also zuerst hieß es eben 150 unbegleitete Minderjährige werde man aufnehmen. Jetzt inzwischen hat sich die GroKo dann darauf verständigt, dass man außerdem noch ein zweites Kontingent von 1553 Menschen aus 408 Familien aufnehmen will. Das sind Leute, deren Asylanträge schon positiv beschieden worden sind, die aber trotzdem noch da auf den Inseln festsitzen. Ja, das sagte ich ja eben. Selbst die Tatsache, dass der Asylantrag bewilligt wird, heißt leider bei der griechischen Verwaltung nicht unbedingt, dass man dann auch zügig aus diesen Camps rauskäme. Und dann noch ein drittes Kontingent von 243 Kindern, die nicht unbegleitet, aber medizinisch behandlungsbedürftig sind. Und weil die eben gerade nicht unbegleitet sind, sondern deren Kernfamilien noch mitkommen, sind das dann irgendwie etwas über 1000. Und insgesamt sind es 2750 Menschen. So. Und jetzt kann man natürlich denken, und so hört man es ja auch aus manchen Kommunen und auch aus manchen Bundesländern, Berlin und Thüringen wären da vor allem zu nennen, mein Gott, das sind doch eigentlich irgendwie läppische Zahlen, 2000, 3000, auf dem ganzen Camp gab es gerade mal 13.000 Menschen. Im 2015, 2016 hatten wir teilweise in einzelnen Monaten das Achtfache davon. Und jetzt zieren wir uns wegen Vergleichs, also wirklich um ganze Kategorien kleinere Zahlen. Das ist doch kleinlich und kleinherzig und wir haben Platz. Das ist so ein bisschen das neue Refugees Welcome oder wir schaffen das. Wir haben Platz, ja. Sagen eben einzelne Bürgermeister und ähnliches und bieten an, da in die Bresche zu springen und die Leute aufzunehmen. Problem ist halt, sie können das nicht so ohne weiteres. Denn der Paragraph 23 Aufenthaltsgesetz, das ist hier die in erster Linie einschlägige Norm, der sieht schon vor, dass Gruppen von Ausländern aus humanitären Gründen eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden kann, aber nur mit Einvernehmen des Bundesinnenministeriums. Und dieses Einvernehmen, das gibt es gerade nicht. Horst Seehofer sagt, er will keine parallele Asylpolitik quasi durch die Länder und Kommunen sehen, sondern das müsse bundeseinheitlich geregelt werden. Tatsächlich ist die Außenpolitik ja sogar per Verfassung dem Bund zugewiesen und nicht den Ländern. Und das Argument der Kommunen, dieses wir haben Platz, wir sind aufnahmebereit, wir sind bereit, es zu stemmen, das ist natürlich etwas wohlfeil, wenn man ehrlich ist, denn wenn die Leute erstmal eine Aufenthaltserlaubnis haben und im Land sind, dann genießen sie auch Freizügigkeit. Das heißt, es ist keineswegs gesagt und lässt sich auch gar nicht gewährleisten, dass sie dann tatsächlich zum Beispiel in Berlin oder in Thüringen, das sind ja zwei Länder, die sich da hervorgetan haben, bleiben würden. Und wenn sie beispielsweise Hartz IV beziehen oder sonstige Sozialleistungen in Anspruch nehmen, dann wird ein Großteil davon ebenfalls vom Bund finanziert. Also insofern, das ist halt so ein bisschen, ich meine, ich nehme den Leuten schon ihre guten Absichten ab, keine Frage, aber es ist auch ein bisschen kurz gesprungen, so zu tun, als könne man das so ganz in Alleinverantwortung entscheiden, sondern es hat schon auch seine Gründe, dass der Bund da mitzureden hat.
Vielleicht muss man noch eins ergänzen an dieser Stelle, dass im Grunde genommen ja auch immer da durcheinander geht, worüber wir eigentlich reden. Also reden wir jetzt tatsächlich von Geflüchteten, nur von Geflüchteten ganz allgemein, oder reden wir tatsächlich von solchen, die tatsächlich Anrecht auf Asyl haben.
Ja.
Ja, das sind ja auch noch durchaus unterschiedliche Gruppen, jedenfalls nicht deckungsgleich. Es ist ja so, dass viele auch aus sicheren Herkunftsstaaten kommen, die womöglich dann gar keinen Anspruch auf Asyl haben. Dann bestünde also die Gefahr, dass sie hierher kommen und dann womöglich auch wieder abgeschoben werden müssten. Ja, also jetzt ist es ja so, dass das, was die Bundesregierung macht und zugesichert hat, ja nur Leute betrifft, die tatsächlich in Griechenland schon das Asylverfahren durchlaufen haben und einen anerkannten Schutzstatus haben.
Ja, oder die unbegleiteten Minderjährigen. Bei denen ist das jetzt, glaube ich, nicht so. Aber gut, die sind halt eben nochmal eine besondere Gruppe. Ne? Und die behandlungsbedürftigen Minderjährigen, glaube ich, auch. Aber in der Tat, da sagt der Seehofer auch, das würde zu Wertungswidersprüchen führen, wenn jetzt also beispielsweise ein behandlungsbedürftiges Kind plus dessen Kernfamilie kommen. Okay, Behandlung wird hoffentlich irgendwie durchgeführt. Dann erfolgt die Asylprüfung. Es zeigt sich, es gibt keinen Asylanspruch. Dann müsste diese Familie eigentlich wieder abgeschoben werden. Wenn hingegen parallel dazu durch einzelne Länder jetzt nach Belieben Aufenthaltserlaubnisse an irgendwelche anderen Leute erteilt werden, die vielleicht auch kein Bleiberecht, also keinen Asylanspruch letzten Endes hätten, dann würde das auch sozusagen zu Wertungswidersprüchen führen und zu Ungleichbehandlungen, je nachdem, über wessen Ticket man jetzt quasi nach Deutschland gekommen ist. Es gab jedenfalls einen Antrag im Bundesrat von Berlin und Thüringen, dieses Zustimmungserfordernis zu streichen des Bundesinnenministeriums. Dieser Antrag hatte aber keinen Erfolg. Und dann gibt es natürlich noch fleißige Asylrechtler, also Anwälte, die dann eben in der Regel auch solche Menschen vertreten. Einer davon hat für den Republikanischen Anwaltverein, das ist eine eher kleine Anwaltvereinigung, auch eine eher linke, kann man glaube ich so sagen, mal so ein Thesenpapier zusammengestellt, wie Kommunen vielleicht doch Leute nach Deutschland holen könnten, trotz dieser Problematik im 23 Aufenthaltsgesetz. Auch das packen wir in die Shownotes. Ich fasse es hier nochmal kurz zusammen. Er hat so ein paar Ideen. Das eine wäre, auf Zustimmung des Bundesinnenministeriums hin zu klagen. Ja. Allerdings sehr fraglich, ob das Erfolg hätte. Jedenfalls würde es dauern. Und da müsste man dann ja darlegen, dass hier quasi das Ermessen des BMI auf null reduziert ist. Und warum das so sein sollte, leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein. Dann sagt er noch, es gibt den 22 Aufenthaltsgesetz, eine Nummer davor. Da kann man bei akuter humanitärer Notlage Aufenthaltserlaubnisse vergeben. Allerdings gilt das halt eigentlich wirklich für Einzelpersonen und nicht für größere Kontingente von Menschen. Dafür ist ja gerade der 23 da. Dann gibt es noch, er wird dann relativ kreativ. Es gibt zum Beispiel noch einen Paragraph, der sagt, Betretenserlaubnis, danach kann es Menschen, die eigentlich einem Einreiseverbot nach Deutschland unterliegen, erlaubt werden, aus bestimmten Gründen ausnahmsweise doch zu kommen. Und dann sagt er, wenn das schon für Menschen gilt, die einem Einreiseverbot unterliegen, dann muss es ja im Erstrechtsschluss möglich sein für Leute wie diese Menschen auf Lesbos, die keinem Einreiseverbot unterliegen. Das scheint mir in dem Fall aber ehrlich gesagt eher eine Umgehung zu sein, eines ja doch schon relativ kohärent geschaffenen Konzepts. So ist die Lage. Die Länder sehen es ja. Es kommen ja auch noch weitere Dinge hinzu, das müssen wir jetzt nicht in allen Details machen. Die Leute brauchen dann ja gegebenenfalls Visa, dann muss ja natürlich irgendwie sowieso auch der Bund mitwirken, um die zu erteilen. Normalerweise ist für viele Normen aus dem Aufenthaltsgesetz auch zum Beispiel erforderlich, dass der Lebensunterhalt im Land gesichert ist, entweder durch einen schon zugesagten Job oder durch jemand, der sich bereit erklärt, so eine Sicherungserklärung abzugeben. Auch daran hapert es natürlich in der Regel, da kann dann auch wieder unter Umständen darauf verzichtet werden. Aber
Aber das ehrlich gesagt ja nur, wenn sie nicht als Flüchtlinge kommen.
Das kommt ein bisschen, aber zum Beispiel im Zusammenhang von Familiennachzug oder solchen Dingen. Ne? Letzten Endes, ich glaube ehrlich gesagt, die Kommunen und Länder können es nicht. Sie tun es ja bisher auch nicht. Es ist natürlich auch ein Stück weit, wie gesagt, politische Profilierung. Man kann sich da nicht, kann da natürlich gut dastehen, sage ich mal, als moralisch sehr integrer
Man darf jetzt schon auch unterstellen, dass da so gewisse humanitäre
Gründe und
Motive da schon dahinter stehen.
Das glaube ich auch. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber trotzdem ist es halt so eine Lage, wo man sozusagen auch gute Absichten bekunden kann, ohne eigentlich wissend, dass man sie halt eh nicht einlösen kann. Aber das soll nicht heißen, dass man sie deshalb nicht hat. Das will ich gar nicht sagen.
Und man versucht natürlich politischen Druck aufzubauen, genau, ne, um zu versuchen, ob sich Berlin dann noch bewegt. Ja. Ich muss ja auch sagen, ich habe ja schon auch Sympathie für die Argumente, dass man natürlich, dass die Bundesrepublik da eine einheitliche Lösung nach außen vertreten muss, dass da auch in der europäischen Diskussion man sich da natürlich auch positionieren muss und seine Position nicht, sagen wir, vorzeitig räumen darf. Mhm. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite kann ich schon auch verstehen, dass man so langsam die Geduld verliert mit dem, was da auf europäischer Ebene passiert. Also es geht einfach nicht, dass jetzt über Jahre hinweg schon über die Verteilung, ehrlich gesagt, ja auch noch nicht mehr gestritten wird. Also es passiert einfach gar nichts. Ja. Es sagen einfach etliche Länder, sie rühren sich da nicht. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch keine Zwangsmaßnahmen, die in der Tat in Europa auch relativ schwierig sind. Aber man kann ja politisch auch mal drüber nachdenken, ob man das ein wenig mit den Subventionen anders gestaltet. Also ich kann schon verstehen, dass man da ein bisschen die Nerven verliert und die Geduld verliert und jetzt vielleicht auch mal dazu übergehen müsste, sich einen Plan B auszudenken. Also was passiert eigentlich, wenn wir uns dauerhaft in Europa nicht einigen können? Denn danach scheint es ja derzeit auszusehen.
Ja, und vor allen Dingen, was passiert, wenn dann jetzt, wie gesagt, sind das ja Zahlen, die eigentlich total lapidar wirken im Vergleich zu 2015, 2016. Was passiert, wenn wir wieder einen solchen Zustrom von Flüchtlingen haben sollten? Ne? Denn ein zweites Mal wird Deutschland keine Millionen aufnehmen. Das wäre, glaube ich, jetzt innenpolitisch auch nicht vermittelbar. Ja, das ist einfach ein politisch nahezu unlösbares Problem. Die Aufnahmebereitschaft der Mitgliedstaaten ist sehr unterschiedlich ausgeprägt, aber auch ehrlicherweise bei keinem Mitgliedstaat grenzenlos. Auch Deutschland und Frankreich, die sind jetzt sicherlich hilfsbereiter als Polen und Ungarn, aber ist ja auch nicht so, dass sie sagen würden, ja, es können jetzt wirklich einfach alle kommen. Das ist moralisch und politisch extrem schwierig zu lösendes Problem. Wie gesagt, wir packen da mal diesen Text in die Shownotes schauen einfach mal, ob und wann sich auf europäischer Ebene etwas in dieser Sache bewegt. Und kommen dann, würde ich vorschlagen, falls du dazu nichts mehr hast, in die Vereinigten Staaten.
Ja, denn da tut sich ja wirklich Unglaubliches. Also am vergangenen Freitagnacht, wurde bekannt, dass die legendäre Ruth Bader Ginsburg gestorben ist im Alter von 87 Jahren. Es war leider schon erwartet, beziehungsweise viel eher noch befürchtet worden, denn sie hatte natürlich schon ein hohes Alter erreicht und war noch dazu schwer krebskrank. Der Krebs war wiedergekommen. Das heißt, es war damit zu rechnen, dass sie stirbt. Und das ist nun passiert. Und wir haben einen Monat vor der amerikanischen Präsidentschaftswahl das wirklich furchtbare Dilemma, dass nun eine Vakanz offen ist, also eine Vakanz gibt am höchsten amerikanischen Gericht, am Supreme Court. Denn die Richter dort sind auf Lebenszeit berufen und scheiden deswegen häufig eben mit dem Tod aus dem Amt, beziehungsweise, das ist ja auch schon passiert, wenn sie ihr Amt aufgeben. Und nun ist eben die Frage, wie Amerika damit umgeht, wie der amerikanische Präsident Donald Trump damit umgeht, denn der hat schon ziemlich deutlich gesagt, ist mir doch egal, ob wir in einem Monat neu wählen. Jetzt suche ich einen Nachfolger. Ja. Das ist die Gemengelage. Die Demokraten sind erzürnt.
Ja, man kann sich das aus deutscher Perspektive, glaube ich, gar nicht so richtig gut vorstellen. Denn ich meine, also wie viele Richter des Bundesverfassungsgerichts könnt ihr, liebe Hörer, beim Namen nennen? Wahrscheinlich vielleicht 1, 2, 3 oder so. Die wenigsten können alle nennen.
Den früheren Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, der Herr Voskuhle, der nun leider auch schon in Rente gegangen ist. Richtig. Ja, so läuft es nämlich in Deutschland. Nach 12 Jahren scheiden sie dann automatisch aus dem Amt. Nicht ganz sang- und klanglos, sondern mit einem ordentlichen Abschluss im Schloss Bellevue, aber das ist der deutsche
genau.
Weg, ne? In Amerika ist das ziemlich
anders. Ja, und einfach, also naja, die ist es halt auf allen Ebenen. Ne? Es ist die Zerstrittenheit der amerikanischen Gesellschaft, der amerikanischen Politik, es ist die Politisierung des Supreme Courts, also die Tatsache, dass die Richter von Parteien ernannt werden, das werden sie hier ja auch, aber dass sie dort, anders als hier, sehr viel verlässlicher auch entlang der Parteilinie entscheiden. Auch nicht immer, muss man fairerweise sagen, aber doch oft. Und vor allen Dingen, da diese ganze Polarisierung der Gesellschaft und der Politik auch momentan immer nur stärker wird, geht natürlich auch die Tendenz dahin, immer nur noch Richter zu wählen, die man als sozusagen als absolut sichere Bank in ideologischen Fragen ansieht. Und Donald Trump hat ja in seiner Amtszeit schon 2 Stellen nachbesetzt. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Das trägt auch hier zu der ganzen Spannung bei. Das waren immerhin auch zuvor 2 Richter gewesen, die von der Republikanischen Partei, vom republikanischen früheren Präsidenten an den Supreme Court entsendet worden waren. Das heißt, an dem 5-4 Mehrheitsverhältnis der Republikaner, wobei es war eigentlich mehr so 4-4 mit einem Swing Vote, hat das bisher noch nichts geändert. Jetzt wäre es natürlich anders, denn die Ruth Bader Ginsburg war natürlich eine von den Demokraten ernannte Richterin und wenn Trump jetzt eben einen republikanischen Richter oder den Republikanern wohlgesonnenen Richter dahinsetzt, dann haben sie halt die deutliche Mehrheit am Gericht und das könnte dann für alle möglichen Fragen, das Hauptthema für viele Amerikaner ist natürlich, oder für viele gläubige Republikaner muss man sagen, ist natürlich das Abtreibungsrecht, die wollen.
Ja, auch. Inzwischen immer noch.
Immer noch,
das ist unglaublich.
Ja.
Aber bevor wir zu dem Verfahren kommen, wollen wir doch vielleicht einmal noch gucken, wer diese Frau eigentlich war.
Unbedingt.
Weil es sich tatsächlich lohnt, da nochmal einen Blick zurückzuwerfen. Denn sie war eine Ikone des amerikanischen Rechts. Ja, übrigens auch eine sehr untypische. Eigentlich, denn sie war sehr zurückhaltend, sehr schüchtern. Sie stand nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt. Und erst im hohen Alter wurde sie jemand, der auch mal ein bisschen kahlauerte, der auch tatsächlich eine Person, die auch die Massen fesseln konnte. Aber das war ehrlich gesagt wirklich erst zum Schluss so. Sie wurde auch relativ spät eben zu einer wirklichen Berühmtheit. Notorious RBG wurde sie immer genannt in Anlehnung an den fast ähnlich heißenden Rapper. Aber das kam erst relativ spät und sie wurde tatsächlich, ehrlich gesagt, zu einer Ikone, weil sie tatsächlich durch juristisch fantastische Arbeit aufgefallen ist. Und an ihr kann man auch nochmal zeigen, wie großartig Jura eigentlich sein kann, wie lebensnah und manchmal vielleicht auch gleichzeitig sehr ungerecht. Und wie man aber durch beharrliches Argumentieren am Fall auch zu anderen Ergebnissen gelangen kann. Denn das ist ihr tatsächlich gelungen in einigen Fällen, die vor allen Dingen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau da Erhebliches verändert haben in den Vereinigten Staaten. Also sie ist, wie gesagt, 87 geworden, ist also kann auf ein sehr, sehr langes, bewegtes Leben zurückgreifen, wurde in Brooklyn geboren und sie hat eben behauptet in ihrer Anhörung vor dem amerikanischen Senat als zu ihrer Benennung als Supreme Court-Richterin, dass ihr Werdegang nur in Amerika möglich gewesen ist. Ihr Vater war eben Einwanderer, er kam aus Odessa, ihre Mutter Amerikanerin. Und sie ist aufgewachsen, relativ behütet als einzige Tochter. Sie hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die sehr streng gewesen ist und sehr auf Hausaufgaben und das Musizieren Wert gelegt hat. Sie starb aber mit 17 Jahren an Krebs. Also im Grunde genommen muss man auch sehen,
also als
dass
Ruth Bader Ginsburg 17 war.
Ja, ja genau. Richtig, als Ruth Bader Ginsburg 17 war, starb die Mutter an Krebs. Also auch diese Krankheit zieht sich durch die Familie. Auch ihr Mann Marty ist später an Krebs erkrankt und nun ist ja auch Ruth Bader Ginsburg daran gestorben. Und auch da war so eine Parallele, weil auch die Mutter tatsächlich sehr, sehr krank war, aber auch viel dran gesetzt hat, am Leben zu bleiben, bis die Tochter die Highschool verlassen hat. Mhm. Also auch das eine Parallele zu jetzt, wo ja auch Ruth Bader Ginsburg sehr stark an ihrem Leben geklammert hat, also auch wirklich herzzerreißend am Ende, weil man ja befürchten musste, dass dann sich die Mehrheitsverhältnisse im Gericht verschieben und das wollte sie natürlich, um alles in der Welt verhindern. Sie wurde Juristin. Sie hat als eine der wenigen ersten Frauen an der Elite-Universität Harvard studiert. Es gibt noch die legendären Anekdoten, dass sie als eine von 9 Frauen dort aufgenommen wurde, unter 500 Männern, und dann zu einem Abendessen eingeladen wurde mit dem Dean, und jede einzelne Frau musste erklären, warum sie einem Mann den Studienplatz wegnahm. Ich fand das eigentlich eine ziemlich absurde Anekdote, denn schließlich hat ja diese Universität ja auch wirklich ziemlich widerwillig und auch sehr spät dann die Frauen überhaupt zugelassen. Ja, also das hätten sie sich auch mal selber fragen können. Aber es ist so, so wird es berichtet, und es zeigt einfach auch, in welchem Geist diese Frau groß geworden ist. Und zwar einerseits natürlich an Jahren, also selber, aber dann auch groß geworden ist in einem übertragenen Sinn, nämlich in einem, der tatsächlich ihre Wirkungskraft hat strahlen lassen. Denn sie war musste sich Zeit ihres Lebens tatsächlich gegen eine Wand von Männern stellen oder in eine Wand von Männern. Sie tauchte dann eben auch auf diesen Fotos immer am Rand auf, war eben eine von wenigen Frauen, die da auf diesen Männerbildern auftauchte, und musste sich einfach Zeit ihres Lebens behaupten. Das hat sie in ganz stiller und nüchterner und sehr beharrlicher Art und Weise gemacht. Und ist dann Anwältin geworden, auch durch die Unterstützung ihres Mannes, und hat dann angefangen, sich sehr für die Rechte der Frau zu interessieren, aber ist eben, das war eben auch der Geist der Zeit, es kam ja auch viele Demonstrationen in den 60er, 70er Jahren, waren ja die Frauenrechte etwas, was auf der Straße vielfach durchgesetzt werden wollte, und da fühlte sie sich aber nicht zu Hause, sondern hatte eher den Wunsch, vor Gericht dagegen vorzugehen, und hat das auch auf bemerkenswerte Art und Weise getan, hat sich Präzedenzfälle gesucht, die sie dann bis zum Supreme Court durchgefochten hat. In 4 von 5 Fällen auch sehr erfolgreich. Also das war eine ziemliche Erfolgsgeschichte, wie sie als doch recht kleine, zierliche Frau da Anhörungen in Washington gebracht hat und dann tatsächlich auch zu maßgeblichen Änderungen beigetragen hat, nicht nur was tatsächlich Frauenrechte angeht. Also da gab es eben einen legendären Fall, den sie hochgebracht hat, wo es darum ging, dass sie, dass die Frauen nicht die gleichen in der Air Force nicht die gleichen, den gleichen Wohngeldzuschlag bekommen hat wie die Männer, und zwar auf ganz, also weil nicht etwa, weil es ein Versehen war, sondern weil das die Gesetzeslage war, denn Frauen galten nicht als Verdiener der Familie, sondern eben nur die Männer, nur die hatten Anspruch darauf, einen Wohngeldzuschlag zu bekommen. Das hat sie eben vor den amerikanischen Supreme Court gebracht. Umgekehrt aber eben auch hat sie sich um Männer gekümmert, denen auch nicht die gleichen Rechte wie Frauen zugebracht wurden. Da gab es einen alleinerziehenden Vater, der eben nicht mal Anspruch auf Sozialhilfe nach dem Tod seiner Frau bekommen hat. Der hat seinen Job verloren, der musste sich um sein Kind kümmern, hat also der Erziehung des Kindes vorangetrieben und ist nicht arbeiten gegangen und hatte, aber weil er Mann war, keinen Anspruch auf Sozialhilfe. So, und all diesen Fällen hat sie sich angenommen und deswegen relativ beharrlich und stetig dafür einen Wandel in der amerikanischen Gesellschaft gesorgt. So, und dann wurde sie eben auch spät zur Ikone des amerikanischen Rechts, ist nun verstorben, und jetzt, wie gesagt, sind wir bei dem Verfahren und der Frage, wie jetzt diese Lücke gefüllt werden kann.
Sie hat übrigens eine private, gute Freundschaft mit Antonin Scalia verbunden. Ja, also wenn Ruth Bader Ginsburg die ikonischste Richterperson der Demokraten war, dann war Scalia sicherlich dasselbe für die Republikaner. Ja, ein brillanter Rhetoriker, messerscharf, beißend, boshaft, ganz anders als sie, mit einem großen Sendungsbewusstsein und sehr raumgreifend und so, und natürlich offensichtlich vor allen Dingen mit ganz anderen juristischen Überzeugungen. Aber die beiden waren privat gut befreundet, und das ist so ein bisschen so eine schöne Anekdote, weil das in der amerikanischen Gesellschaft halt leider zusehends für viele Leute unvorstellbarer wird, dass man auch mit jemand gut befreundet sein könnte, der viele fundamentale Dinge politischer Art ganz anders sieht als man selber. Nun aber in der Tat kommen wir mal zur Frage der Nachbesetzung. Das funktioniert grundsätzlich so. Der Präsident hat das Recht, einen neuen Richter zu benennen, aber dieser Richter muss dann mit der Senatsmehrheit von 51 Stimmen gewählt werden. Oder wenn es 50-50 steht, dann hat die entscheidende Stimme der Vizepräsident. Das heißt, beim Gleichstand könnte Trump seinen Kandidaten auch noch durchbringen. So, es ist aber auch eigentlich aus Trumps Sicht gar kein Gleichstand zu befürchten, denn es sitzen 53 Republikaner im Senat. Und somit haben sie eben die Mehrheit, 45 Demokraten und dann noch zwei unabhängige Senatoren. Jetzt könnte man denken, naja gut, okay, dann ist die Sache ja irgendwie in trockenen Tüchern. Trump kann den benennen, er hat die Senatsmehrheit, passt ja. Warum ist das trotzdem nicht ganz ausgemacht, dass es so kommen wird? Also er wird es auf jeden Fall versuchen, das hat er ja schon ganz klar gesagt. Aber es gibt so ein paar Faktoren, die die Sachlage hier besonders brenzlig machen und verkomplizieren. Noch einer der vergleichsweise harmloseren ist einfach, das überhaupt organisatorisch durchzukriegen rechtzeitig, dieses Beratungsverfahren. Also wenn ein Richter benannt ist, dann gibt es erst einen Unterausschuss im Senat, der sich mit dem beschäftigt. Dieser Unterausschuss muss dann erstmal entscheiden, dass der Richter überhaupt dem Senat insgesamt quasi zugänglich gemacht wird, vorgestellt wird. Und dann wird er im Senat befragt. Und diese Befragungen, früher war das Richterwahlverfahren, das ging alles ziemlich fix. Da war auch so ein Supreme Court-Richter mal in einer Woche vom Senat bestätigt. Ja, aber dann gab es halt immer mal wieder in der amerikanischen Geschichte Fälle, wo Präsidenten der einen Partei halt Kandidaten benannt haben, die der anderen Partei so gar nicht passten. Und dann wurde halt dieses Verfahren, dieses Vetting-Verfahren nennt man das, dieses quasi Prüfverfahren des Senats immer stärker ausgeweitet und zog sich somit auch zeitlich in die Länge. Inzwischen sind es meistens so 2 bis 3 Monate. Aber daran würde es letztlich auch nicht scheitern, denn es wäre auch möglich, dass der Senat selbst noch nach der Wahl einen von Trump benannten Kandidaten bestätigt, jedenfalls bis zur Neukonstituierung des Senats selber. Und das ist dann, glaube ich, erst im Januar oder Februar nächsten Jahres der Fall. Und bis dahin. Ja,
zeitgleich mit der Inauguration des Präsidenten. Ne?
Genau.
Die immer im Januar stattfindet.
Genau. Warum birgt das so unglaublich viel Sprengkraft? Zum einen natürlich, habe ich ja gerade schon gesagt, einfach weil es die republikanische Mehrheit am Supreme Court dann sehr deutlich zementieren würde, und zwar auf lange Zeit. Die beiden von Trump bisher genannten gewählten Richter Kavanaugh und Gorsuch sind, Gorsuch ist 53, Kavanaugh ist 55, das heißt, bei guter Gesundheit können die da halt auch mal 25, 30 Jahre jetzt noch Dienst tun. Auch das ist natürlich sozusagen immer ausgeprägter geworden, dass man halt auch jüngere Richter möglichst nimmt, weil die Benennung eben auf Lebenszeit ist. Und die entweder den Dienst quasi beenden, indem sie sterben, oder aber indem sie zurücktreten zu einem Zeitpunkt, wo die ihnen genehme Partei den Präsidenten stellt und die Senatsmehrheit hat und somit in der Lage ist, einen entsprechend passenden Nachfolger zu benennen. Das ist ja übrigens auch...
Was wirklich ein total pervertiertes Verfahren ist. Ne? Da können wir vielleicht zu den Kritikpunkten später kommen, aber ich kann mich immer relativ schwer nur an mich halten, wenn ich darüber spreche.
Das ist ja auch eine Sache, die Ruth Bader Ginsburg durchaus zum Teil zum Vorwurf gemacht wird. Viele Demokraten haben sie gedrängt unter Obama, nicht zum Ende von Obamas Amtszeit, da haben die Demokraten nämlich den Senat nicht mehr kontrolliert, aber ich glaube zum Anfang seiner zweiten Amtszeit, da hatten sie den Präsidenten und die Senatsmehrheit, und auch da hatte sie schon erste Probleme mit Krebs, noch lange nicht so schlimm, es war jetzt noch nicht akut lebensbedrohlich, aber da gab es halt schon viele, die gesagt haben, mein Gott, du bist auch schon 82, glaube ich, oder 81, ne? Tritt doch lieber jetzt zurück. Das hat sie aber halt nicht getan, ist ja letztlich auch ihre Entscheidung. Sie hat natürlich auch nicht damit gerechnet, dass Trump die Wahl gewinnen würde. Im Nachhinein muss man sicherlich sagen, hat sich das als strategischer Fehler herausgestellt, aber im Nachhinein weiß man.
Aber entschuldige mal bitte, jetzt muss ich doch eingreifen. Also ich finde, das wird eben so mal dargestellt, ohne das wirklich das eigentliche Problem zu benennen. Das Problem ist einfach, dass es eine Monarchie ist, dass das als Monarchie gehandelt wird, dass so getan wird, als müssten die Leute in als hätte das einen tieferen Sinn, dass die Leute auf Lebenszeit berufen werden.
Ja, das ist völlig irre. Also das sagen ja auch ganz viele Amerikaner. Aber es ist halt einfach, die amerikanische Politik ist so zerstritten, dass es einfach unglaublich schwer ist, hinsichtlich eigentlich irgendwelcher Dinge Einigkeit zwischen den Parteien herzustellen. Man könnte das ja auch ändern. Ne? Ich glaube, dazu wäre allerdings eine Verfassungsänderung notwendig, denn das steht so also da steht lustigerweise drin, sie sollen during good behavior, also solange sie sich wohlverhalten, sind sie quasi gewählt. Aber da gab es jetzt meines Wissens noch keinen Fall, wo jemand dann quasi wegen eines Mangels an good behavior vorzeitig hätte abdanken müssen. Das ist also dass man das sozusagen, dass das die Unabhängigkeit absichern soll, schön und gut. Nur das kann man ja genauso gut haben, wenn man wie in Deutschland sagt, es gibt halt eine Amtszeit, keine Möglichkeit der Wiederwahl. Das heißt, man muss sich auch nicht bei irgendwem quasi beliebt halten. Ja? Man kann auch in einer Weise entscheiden, die sicherstellt, dass man auf jeden Fall nicht wiedergewählt werden würde, weil es eh keine Möglichkeit gibt. 12 Jahre sind lang genug, dass man irgendwie was bewirken kann, aber eben auch nicht unendlich lang. Und ja, das wäre, also absolut, bin ich bei dir. So, aber es ist halt jetzt nun mal leider anders. Und dann, jetzt kommt natürlich noch der sozusagen das absolute Sahnehäubchen auf der ganzen Sache. Zum Ende von Obamas Amtszeit, 9 Monate vor der Wahl, bei der Trump dann gewonnen hat, also sprich Anfang 2016, Februar 2016, ist der gerade schon erwähnte Antonin Scalia an einem Herzinfarkt gestorben, einigermaßen überraschend. Und da hatten wir quasi die spiegelbildliche Situation. Da hatte Obama jetzt eigentlich die Möglichkeit, diese Vakanz zu füllen und einen demokratischen Richter auf einen Platz zu setzen, der zuvor einem republikanischen Richter, sogar dem republikanischen Richter schlechthin, gehört hatte. Das ist aber nicht geschehen, denn die Republikaner hatten die Senatsmehrheit und Mitch McConnell, der Mehrheitsführer im Senat, hat halt gesagt, wir werden keinen Kandidaten von dir, von Ihnen an den Supreme Court wählen, Mr. President. Das sei einer der stolzesten Momente seines Lebens gewesen, meinte er. Er hat ihnen den vorgeschlagenen Kandidaten Merrick Garland, das war schon ein absoluter Kompromisskandidat, das war wirklich niemand, der jetzt links außen stünde oder so, hat McConnell mit seiner republikanischen Senatsmehrheit nicht mal zur Anhörung zugelassen im Senat. Und das wurde als riesiger Tabubruch empfunden. Man kann natürlich auch sagen, es ist in gewisser Weise auch nur folgerichtig, denn machtpolitisch ist es ja möglich. Also die Regeln sehen vor, du brauchst die Präsidentschaft, um zu benennen, und du brauchst die Senatsmehrheit, um dann zu wählen. Und wenn du halt nur eins von beiden hast, dann geht's halt nicht. Ja?
Deswegen leider ist es eben keine spiegelbildliche
Situation. Genau, in dem Punkt ist sie nicht spiegelbildlich. Jetzt,
ne? Denn und das ist leider der entscheidende Punkt. Es ist natürlich der Riesenunterschied, dass die Senatsmehrheit immer noch bei den Republikanern liegt, dass sie damals bei den Republikanern lag und jetzt immer noch bei den Republikanern liegt. Und deswegen Mitch McConnell selbstverständlich das so machen kann und es natürlich auch machen muss, wenn die Republikaner fürchten müssen. Und das ist ja wiederum, kann man ja auch als positives Zeichen werten, je nachdem, welcher politischen Seite man da anhängt. Aber wenn die darum fürchten müssen, dass Trump sein Amt verliert, dann werden die natürlich mit den Klammerbeuteln gepudert, wenn sie das nicht jetzt versuchen, in irgendeiner Art und Weise durchzuführen.
Ne? Also zu bringen,
das kann natürlich, also ist schon klar, dass das für Empörung sorgt, weil es natürlich diametral gegenübersteht, was Mitch McConnell damals gesagt hat, aber es lag natürlich nicht an der Präsidentschaft, sondern an der Senatsmehrheit.
Genau, also er hat ja damals so ein bisschen, ich fand das eine total vorgeschobene und alberne Begründung. Er hatte halt gemeint, nein, in einem Wahljahr macht man das nicht. Da muss man quasi die Wahl abwarten und dann und so weiter und so weiter. Ne? Und damit das dann demokratisch stärker legitimiert ist, wo ich einfach sagen würde, Unsinn, der Präsident ist für seine Amtszeit gewählt und solange die läuft, ist er halt gewählt und darf auch Richterstellen besetzen, wieso denn nicht? Das und damals waren es immerhin noch 9 Monate davor, jetzt sind es nur noch ein paar Wochen davor. Und trotzdem sagt er jetzt natürlich nicht etwa, also ne, jetzt es gibt in der New York Times so 2 ganz hübsche Texte. Der eine sind quasi Zitate von Republikanern aus 2016, die, wenn man sie quasi auf die jetzige Situation überträgt, halt ganz klar sagen, auf keinen Fall kann die Stelle von Ruth Bader Ginsburg nachbesetzt werden, denn es ist ja Wahljahr, kurz vor der Wahl, das geht ja nicht. Und umgekehrt Zitate von Demokraten von damals, die halt quasi das genaue Gegenteil nahelegen würden, was schon zeigt, es ist halt nur ein vorgeschobenes Argument mit dem Wahljahr und der demokratischen Legitimation. Es geht einfach darum, wer es halt irgendwie sich letztlich einfach politisch durchsetzt. Und im Prinzip, wie gesagt, die Republikaner können es machen, wenn keine republikanischen Senatoren ausscheren. Es soll wohl eine Frau werden. Es sind 2 im Gespräch, beide natürlich erzkonservativ, religiös, also es sind auch noch mehr, aber die 2 Favoritinnen, Amy Coney Barrett und Barbara Lagoa, beide konservativ, beide religiös, beide, meine ich, auch abstimmungsfeindlich gesinnt.
Abtreibungsfeindlich
meine ich natürlich, genau. Die Demokraten wiederum haben jetzt schon angekündigt, dass wenn Trump das wirklich machen sollte und wenn sie dann aber möglicherweise die Wahl gewinnen sollten, dass sie dann den Supreme Court vergrößern werden, das ist noch nicht die offizielle Parteilinie, Joe Biden sagt das nicht, ja, aber es gibt prominente demokratische Stimmen, die das sagen, um dann die 9 Stellen, die sie quasi neu schaffen, mit Demokraten zu besetzen und sich so wieder eine Mehrheit zu holen. Da denkt man natürlich, das ist ja eine Idee wie aus einer absoluten Bananenrepublik, hört sich das an. Dagegen sind ja die Justizreformen in Polen auch nicht schlimmer jedenfalls. Das geht tatsächlich, das ist nicht in der Verfassung, sondern nur in einem Gesetz geregelt, wie viele Richter es am Supreme Court gibt. Es wäre aber, bisher sind beide Parteien davor zurückgeschreckt, das zu machen. Also es gab auch schon Vergrößerungen des Supreme Courts in seiner Geschichte, aber jetzt nicht so dezidiert, ganz klar politisch motiviert, wie es das in diesem Fall wäre. Bisher sind beide Parteien davor zurückgeschreckt, einfach aus Angst, das Gericht zu delegitimieren und damit rechnen zu müssen, dass es dann 4 Jahre später einem selber umgekehrt auch wieder so ergeht. Man wird sehen. Ne? Also so sieht man halt irgendwie, wie diese Eskalationsspirale irgendwie echt ins Abseits führen kann.
Und es zeigt übrigens auch, was passiert, wenn jetzt Recht übernimmt, wenn die Politik versagt. Das ist leider jetzt hier so ein kleines Negativbeispiel und nicht ein kleines, sondern ein ziemlich gigantisches. Denn man muss jetzt sagen, also das ist wirklich abgefahren, auf welche Ideen Demokraten jetzt kommen, um zu verhindern, dass dieses Verfahren jetzt durchläuft. Man sucht nach Dingen, nach Regeln, die den ganzen Prozess verzögern. Das ist einfach unglaublich, was es da an gesetzlichen Feinheiten gibt, die man dann bemühen kann. Aber das, ehrlich gesagt, ist natürlich auch eine komplette Bankrotterklärung, die nichts anderes sagt, als dass man politisch also so weit entfernt ist, wie man sich's, glaube ich, wirklich in seinen kühnsten Träumen zumindest vor 4 Jahren noch nicht vorgestellt hat. Ja. Also das ist schon wirklich gruselig, was da jetzt gerade abläuft.
Das ist leider wahr. Ja, genau. Filibuster wurde auch noch erwogen. Das könnte ich jetzt noch im Detail ausführen. Oder vielleicht noch 2 Sätze dazu, weil das auch in dem Kontext relevant war. Ne? Das ist ja das Konzept, dass es quasi eine unbegrenzte Redezeit für Abgeordnete gibt und in früheren Zeiten haben die sich dann wirklich teilweise, wenn sie eine Abstimmung verhindern wollten, hingestellt und einfach tagelange Reden gehalten oder aus der Bibel vorgelesen. Inzwischen reicht es quasi, das einfach anzukündigen.
Und so 24 Stunden lang, ne? Das muss
ja, oh ja, und noch länger nicht teilweise. Ja, genau.
Nee, also nicht zu den Geschäftszeiten, sondern wirklich tatsächlich, das muss rund um die Uhr gehen, das wollte ich nur ergänzen.
Inzwischen eigentlich nicht mehr. Inzwischen reicht es auch, dass eine Partei quasi einfach sagt, dass sie etwas filibustern wird, aber das haben die Demokraten auch schon versucht bei der Ernennung von Neil Gorsuch. Und vormals war es noch so, dass man 60 von 100 Stimmen brauchte, um eine Entscheidung trotz eines Filibusters zu erzwingen. Ja? Also wenn man quasi nicht nur 51 von 100 hatte, sondern 60 von 100, dann konnte man sagen, wir erzwingen jetzt ein Ende des Filibusters und bringen die Sache, um die es hier geht, die Ernennung von Gorsuch damals eben trotzdem jetzt zur Abstimmung. Damals haben die Demokraten eben tatsächlich gefilibustert. Die Republikaner hatten zwar mehr als 50, aber nicht mehr als 60. Und haben dann aber die Regeln geändert hinsichtlich der Frage, wie viele Stimmen man braucht, um einen Filibuster zu beenden. Und das geht wiederum mit einfacher Mehrheit. Ja, also dafür reichten über 50 Senatoren aus. Und so ist es jetzt auch. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn man eine Mehrheit hat, um den Supreme Court Richter, um den es geht, zu wählen, dann hat man auch eine Mehrheit, um einen etwaigen gegen die Wahl gerichteten Filibuster zu zwangsweise zu beenden. Somit ist das also auch keine Option für die Demokraten.
Ja. Gibt aber jetzt inzwischen andere kleine Regeln, die aufgetaucht sind. Da gab es gestern, glaube ich, einen sehr interessanten Beitrag wieder in der New York Times, der das aufgedröselt hat. Das können wir auch gerne noch in die Shownotes tun. Es wird einem wirklich ein bisschen anders, wenn man das liest. Nicht, weil man es ihnen nicht gönnen würde, sondern weil es einfach wirklich eigentlich dem politischen Gedanken der Kooperation zumindest in Grundfragen komplett widerspricht. Ja. Ne?
Gut, kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, Gott, das ist einfach jetzt, wirkt unfassbar profan.
Das stimmt allerdings.
Im Gegensatz dazu, es geht nämlich jetzt um die Pop-Up-Radwege hier in Berlin.
So
ne?
ist es.
Pop-Up-Radwege, Entschuldigung. Da muss ich mich jetzt irgendwie wieder fangen und runterkommen auf ein nüchternes Niveau nach dieser Aufregung. Geht um Pop-Up-Radwege, die hier in Berlin im Frühjahr aufgetaucht sind, also von der Verkehrssenatorin Regine Günther initiiert wurden. Ging natürlich darum, auf großen befahrenen Straßen in Friedrichshain, Kreuzberg, in Mitte, in Charlottenburg Radwege zu installieren, weil man gesehen hat, wie jetzt während der Corona-Pandemie der Verkehr aus den öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Straße zurückgegangen ist, in die Autos, aber eben vor allen Dingen auch auf die Fahrräder. Und deswegen hat man hier in Berlin sehr schnell gehandelt und hat eben gelbe Fahrbahnmarkierungen auf der Straße hinzugefügt, um deutlich zu machen, hier sollen eben die Radfahrer fahren. Deswegen hatten natürlich die Autos dann weniger Platz. Dagegen hatte ein Abgeordneter der AfD geklagt. Übrigens, das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang mal sagen, nicht in seiner Form als oder in seiner Funktion als Abgeordneter, sondern natürlich als Verkehrsteilnehmer. Ne? Nur so war er ja davon unmittelbar betroffen und konnte deswegen den Verwaltungsgerichtsweg beschreiten. Und er war erstaunlich erfolgreich vor dem Berliner Verwaltungsgericht, obwohl die ihm jetzt auch nicht durch die Bank Recht gegeben haben, da komme ich vielleicht gleich noch dazu, sondern letztendlich wird sich das Ganze beschränken auf eine Begründungs, auf eine bessere Begründung des Berliner Senats. Also denen ist im Grunde genommen das Ganze um die Ohren geflogen, weil die davon ausgegangen sind, sie könnten das errichten, ohne jetzt hier ganz detailliert festzulegen, woran es eigentlich hapert, was eigentlich die verkehrspolitischen Gedanken dahinter sind. Da waren sie bei der Begründungspflicht nicht ganz sorgfältig und das ist ihnen jetzt um die Ohren geflogen. Das nur, um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, aber wir können noch kurz ein bisschen ins Detail gehen. Also es ist nämlich jetzt so, dass das Ganze jetzt auch noch nicht endgültig entschieden ist, sondern das geht jetzt vor das Oberverwaltungsgericht und es ist im Moment ein Streit, das Ganze ist ja im Eilverfahren, ja, so schnell sind ja die Verwaltungsgerichte auch nicht. Der Abgeordnete, der AfD-Mann, hat eben darauf gepocht, dass die ganzen Dinge jetzt abgebaut werden müssen, also und das Verwaltungsgericht hat in der Tat Zweifel gehabt an der Rechtmäßigkeit dieser Radwege und hat deswegen angeordnet, dass die entfernt werden müssen. Also da geht es dann immer darum, um die sofortige Vollziehung der Maßnahmen. Und in diesem Fall der Entscheidung. Und jetzt ist aber natürlich das Ganze wieder auf Eis gelegt, weil jetzt das Land Berlin, also insbesondere die Senatsverwaltung für Verkehr, natürlich dagegen jetzt wieder vorgegangen ist und gesagt hat, wir lassen es jetzt erstmal so, wie es ist, ja, um es jetzt mal sehr untechnisch zu formulieren, um unsere Nichtjuristen jetzt auch hier mal mitzunehmen. So, und was war im Grunde genommen der Hauptstreitweg, also der oder Streitgrund? Der AfD-Abgeordnete hatte eben geltend gemacht, also eine ganze Reihe von Dingen, die da formal schiefgelaufen sein sollen, die hat im Grunde genommen das Verwaltungsgericht alle ziemlich abgebügelt. Das Gericht hat im Wesentlichen argumentiert, dass das, dass die Verwaltung hier eben nicht ordentlich begründet hat. Das müssen die jetzt nachliefern. Haben sie übrigens auch im nächsten Anlauf auch gemacht, haben gesagt, also damit eigentlich sind wir der Meinung, wir können uns hier auf eine spezielle Norm in Paragraph 49 des Straßenverkehrsgesetzes Straßenverkehrsordnung stützen. Es geht konkret eben im Paragraph 45 der Straßenverkehrsordnung. Und da gibt es eben insbesondere für Radwege so eine gewisse Ausnahme, die von der Begründungspflicht absieht. Denn normalerweise muss jeder Eingriff in den Verkehr ziemlich umfangreich begründet werden, muss also sagen, warum hier eine Gefahrenlage besteht. Das ist sozusagen die Norm, aber für Fahrradfahrer, für Radwege kann man eben in Einzelfällen davon absehen, einfach auch um so eine gewisse Leichtigkeit und Flexibilität des Verfahrens zu gewährleisten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und diese Begründungspflicht haben sie jetzt auch nachgeliefert, haben da Unfallstatistiken der Polizei für die Strecken gegeben, eine Auswertung der Unfallhäufigkeitsstellen und so weiter und so fort. Haben da auch, das hat der Tagesspiegel relativ stolz verkündet, da auch auf ein Internetportal des Tagesspiegels zurückgegriffen, das auch brenzliche Situationen für Radfahrer dokumentiert. Und all das soll jetzt eben dazu führen, dass in der zweiten Instanz das Ganze tatsächlich glimpflicher für den Senat abläuft, dass man da mit den Verkehrswegen, mit den Radwegen tatsächlich dann durchkommt. Und deswegen glaube ich auch, dass die ganze Aufregung, die auf Basis dieses Verwaltungsgerichtsverfahren dann in die Öffentlichkeit geschwappt ist, vielleicht auch an Substanz verliert, wenn es erstmal in die zweite Substanz geht, in die zweite Instanz geht. Denn tatsächlich ist ja eigentlich auch, das ist ja auch ein bisschen nachvollziehbar, nichts dagegen einzuwenden, dass eine Verkehrssenatorin, dass ein Verkehrssenat Radwege initiieren kann. Man hat es jetzt in dieser Hinsicht etwas vielleicht holter die Polter gemacht, auch im Bezug auf die Corona-Pandemie. Auch das war immer ein Argument, was jetzt hier genannt wurde, dass im Grunde genommen diese Änderungen, diese neuen Radwege mit der Corona-Pandemie begründet wurden. Das ist ehrlich gesagt nicht so ganz richtig. Das hat auch nochmal der Senat klargestellt. Die waren schon in weiten Teilen früher geplant, nur hat die Corona-Pandemie das Ganze jetzt beschleunigt. Und deswegen kam es jetzt eben auch so zu diesen Ungenauigkeiten im Verfahren, also die jetzt womöglich dann auch in der zweiten Instanz ausgeräumt werden oder jedenfalls vielleicht in einem neuen Verfahren. Es entstand so ein bisschen die Diskussion, ja, wie frei ist denn jetzt eigentlich, wie anachronistisch ist diese Entscheidung, ja, weil man ja immer sagen kann, naja, also Kinders, es ist jetzt nun auch im neuen Mobilitätsplan verschiedener Städte und insbesondere Berlin gehört ja dazu, ist einfach die Fokussierung auf das Auto nicht mehr so state of the art. Es wird jetzt viel häufiger geguckt, was ist wichtig für Radfahrer, wie kann deren Sicherheit und auch die der Fußgänger gewährleistet werden.
So weiter,
genau,
klar.
Also es ist ja schon längst nicht mehr so, dass sich alles nur noch ums Auto dreht. Und da geben auch die Straßenverkehrsordnung und das Straßenverkehrsgesetz auch durchaus Raum. Es muss nur alles in einem vernünftigen Maße getan werden und auch mit einem vernünftigen Verfahren. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Bottomline hier in diesem Fall, dass das vielleicht ein bisschen zu fix gemacht wurde, aber dass man letztendlich doch früher oder später mehr Fahrräder oder Fahrradwege in Berlin und auch anderswo installieren kann, es steht alles in allem, glaube ich, außer Frage. Denn man muss ja auch ehrlicherweise sagen, auf diesen Straßen ist ja nun, die da insbesondere genannt werden. Das sind ja ziemlich große Straßen. Auch der Kotti ist dabei. Das sind ja sehr befahrene Plätze, die ja durchaus auch sehr gefährlich sind für Fahrradfahrer. Da leuchtet es ja unmittelbar ein, dass man da bestimmte Fahrradzonen einrichten kann, ja, um da nicht weiter zu einer Gefährdung des Fahrradverkehrs zu kommen.
Ja, ich glaube, also, was vielen, glaube ich, sauer aufstößt, ist einfach schon so diese gesetzliche Grundkonzeption, auch wenn die Begründungspflichten bei Fahrradwegen zwar geringer sind, aber es gibt sie ja schon, darauf hat das VG ja auch abgestellt, dass das eben nicht ordentlich begründet sei, die eine Gefahrenlage, ja, und ich nenne sie jetzt mal etwas salopp, die Fahrradfahrerfraktion, sagt halt, nee, das ist schon von vornherein falsch gedacht. Diese Anlage, dass man quasi sagt, die Straße ist der Normalfall und alles, was die für Autos befahrbare Straße verkleinert, einschränkt, einen Teil davon wegnimmt und anderen Mobilitätsformen wie dem Fahrrad zuführt, ist quasi die begründungsbedürftige Ausnahme, die nur bei besonderen Gefahrenlagen oder ähnlichen Dingen überhaupt zulässig sein kann. Das ist von vornherein falsch gedacht, sondern das Fahrrad muss einfach quasi eine gleichwertige Alternative sein, und das muss einfach überall mehr oder weniger möglich sein, Fahrradwege zu errichten, ohne das überhaupt groß begründen zu müssen, muss man bei Straßen ja auch nicht. So ist, glaube ich, der Tenor zumindest
bei einigen Leuten. Aber wie gesagt, das ist ja auch etwas, was jetzt von dem Oberverwaltungsgericht geklärt werden wird, ob das Verwaltungsgericht Berlin da vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen wird. Das hat eben die Senatsverwaltung auch nochmal klargestellt. Ne? Sie sind pochen immer noch darauf, dass § 45 Absatz 9 Satz 4, wenn man es ganz genau wissen möchte, eben diese Ausnahme für Radfahrstreifen innerorts vorsieht. Also die beharren einfach immer noch darauf, dass sie das so locker hätten argumentieren können. Nur haben dann eben jetzt auch schon nachgeliefert, weil auch das eben kein Problem ist. Das heißt, am Ergebnis wird sich wahrscheinlich mittelfristig auch nicht viel ändern. Wahrscheinlich ist meine Prognose jetzt bei diesen 8 zusätzlichen Pop-up-Radwegen bleiben. Es werden wahrscheinlich auch noch mehr hinzukommen. Dass es da hin und wieder dann mal Streitigkeiten gibt vor Verwaltungsgerichten, ist wahrscheinlich auch jetzt keine große Überraschung. Aber das wollten wir hier jetzt nochmal darstellen. Weil es ja durchaus auch gewünscht wird.
Ja, absolut.
Hast du dazu noch passionierter Autofahrer noch was dazu zu sagen? Möchtest du deine Rechte verteilen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich versuche echt immer mit einem Fahrradfahrer wirklich vorsichtig zu überholen und finde das selber absolut asozial, wie manche Autofahrer da drauf sind. Ich weiß nicht, ob man das immer zu so einem Kulturkampf hochjazzen muss. Deshalb hat diese ganze Geschichte ja auch so viel Aufmerksamkeit erfahren. Ansonsten könnte man auch sagen, für alle Menschen, die nicht in Berlin wohnen, ist die Entscheidung doch schon mal komplett irrelevant. Aber es ist halt irgendwie einfach so eine Animosität zwischen diesen beiden Gruppen zu spüren. Ich finde das doof. Ich mag Fahrräder persönlich nicht, weil ich es einfach nicht gerne fahre. Aber es soll natürlich jeder gerne Fahrrad fahren können. Und es sollte einer Senatsverwaltung, glaube ich, schon auch zustehen, mehr Fahrradwege einzurichten, wenn sie das eben in ihrem Städteplanungskonzept so haben möchte. Gut.
Dann kommen wir doch jetzt zu einem anderen Gesetz, einem Gesetz, nämlich das Gesetz gegen Hasskriminalität im Internet, das jetzt eine längere Schleife beim Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier dreht.
Ja, wir können da kurz verweisen, es gibt auf Folge 101 und Folge 105, da haben wir über zwei verschiedene parallel in Arbeit befindliche Reformen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes beschlossen. Die eine zielt mehr so auf Optimierung von bestimmten Abläufen, Dinge einfacher machen und außerdem auch eine gewisse Liberalisierung, indem nämlich auch ein Wiederherstellungsanspruch ins Gesetz geschrieben wird für Posts, die zu Unrecht gelöscht wurden. Ja, wenn also ein Netzwerk jemand beschwert sich über einen Post von mir, das Netzwerk löscht den Post, ich sage, das war aber doch zulässige Satire und ich habe recht mit diesem Argument, dann habe ich da jetzt in Zukunft eben auch einen solchen Wiederherstellungsanspruch nach diesem Entwurf. Ja, der ist allerdings noch nicht durch den Bundestag und noch nicht durch den Bundesrat und um den wird es hier auch nicht gehen. Das wollte ich nur kurz sozusagen, damit man weiß, dass sonst so ein bisschen unübersichtlich, dass es diese beiden gibt. Mhm. So, und der andere der eben durch den Bundestag und durch den Bundesrat schon durch ist und jetzt beim Bundespräsidenten liegt. Das ist mehr der polizeirechtlich, sicherheitsrechtlich gedachte, wenn man so will, eben unter der Überschrift Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Netz, wobei es tatsächlich da auch noch diverse andere Straftatbestände, wie zum Beispiel Kinderpornografie, eine Rolle spielen, die man jetzt eigentlich unter diese beiden Überschriften nicht so gut subsumieren kann. Aber naja, was sieht der vor? Auch das haben wir schon besprochen. Die Netzwerke sollen, wenn sie eine Beschwerde erhalten, diese prüfen, dann zum Ergebnis kommen, ja, hier handelt es sich um einen Inhalt, der einer der Katalogstraftaten aus dem NetzDG unterfällt. Also zum Beispiel eine Beleidigung, Beleidigung ist sogar gerade noch ein Sonderfall. Nehmen wir lieber eine Volksverhetzung, ein Aufruf zu Straftaten, so etwas. Dann sollen sie den zum einen wie bisher schon löschen und zum anderen sollen sie dem Bundeskriminalamt diesen Post quasi zur Kenntnis bringen und auch die Daten, die sie über den betreffenden Verfasser haben, also Accountname, was weiß ich, E-Mail-Adresse, wenn der vielleicht seinen Namen angegeben, Namen gibt man ja eigentlich schon auch an bei Twitter, dann diesen und die IP-Adresse. So. Und das BKA wiederum soll diese eingehenden, man rechnet damit, dass es ungefähr 250.000 Anzeigen jährlich auf diesem Weg beim BKA eintrudeln werden. Ausgenommen sind nur Antragsdelikte. Also deshalb habe ich eben bei der Beleidigung kurz gezögert, denn da muss ja wirklich der Beleidigte selbst hingehen zur Polizei oder zur Staatsanwaltschaft und sagen, ich will, dass ihr das verfolgt. Ich erstatte nicht nur Anzeige, sondern ich stelle Strafantrag. Und deshalb wäre es quasi auch sinnlos, dass jetzt hier durch das Netzwerk zur Anzeige bringen zu lassen, weil ohne Strafantrag geht sowieso nichts und wenn es einen Strafantrag gibt, dann ist die Strafanzeige wiederum inkludiert. Nichtsdestotrotz, das ist natürlich, da kommt einiges auf das BKA zu, das soll das dann auch nochmal vorfiltern alles und insoweit es das genauso sieht, dass es strafbar ist, soll es dann an die jeweils zuständigen Staatsanwaltschaften die Sachen abgeben. Das wurde von Bundestag und Bundesrat, also Bundestag in dritter Lesung und dann vom Bundesrat am 3. Juli verabschiedet. Und nun gab es aber ein unglückliches Timing in diesem Fall, denn das Bundesverfassungsgericht hat seinerseits nach Verabschiedung dieses Gesetzes, also nämlich später im Juli, ich weiß das genaue Datum nicht, aber
ich glaube, es war der 17.
Juli, kann gut sein, ja.
Jedenfalls haben wir das natürlich auch länglich in unserem Podcast besprochen.
Genau.
Ne? Das berühmte BND-Urteil.
Da hat es eine Entscheidung zur Bestandsdatenauskunft an das BKA veröffentlicht. In dieser Entscheidung ging es um die Bestandsdatenauskunft, allerdings gegenüber Telekommunikationsanbietern, also sprich Internetprovider. Ne? Das ist ja etwas, was es schon seit langer Zeit gibt. Die Polizei erfährt irgendwie dann eine IP-Adresse, von der aus eine Straftat möglicherweise begangen wurde und will jetzt wissen, wer steckt hinter dieser IP-Adresse, richtet sich an die Telekom, Vodafone, wen auch immer. Das meint die Bestandsdatenauskunft. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, die ist in ihrer derzeitigen Form verfassungswidrig. Das ist prinzipiell schon zulässig. Diese Daten, um die es da geht, also Name, Anschrift und Ähnliches, die sind jetzt auch nicht super persönlich und sensibel. Aber trotzdem sind die Befugnisnormen einerseits für die Polizei, für das BKA zur Abfrage dieser Daten und andererseits für die Internetprovider zur Herausgabe dieser Daten. Beides muss es geben. Stichwort Doppeltürprinzip. Ja. Diese Befugnisnormen, die sind nicht in allen Punkten okay, weil die teilweise es zum Beispiel schon zulassen, dass Daten herausgegeben werden von den Internetprovidern, wenn sie auch nur irgendwie im Zusammenhang mit der Erledigung polizeilicher Aufgaben stehen. Und das ist dann doch ein bisschen sehr wenig. Es müsste schon, wenn es um Gefahrenabwehr geht, dann müsste ein Rechtsgut von zumindest einigem Gewicht betroffen sein, jetzt auch kein ganz so hohes, ja, aber ich sag mal, wenn es jetzt zum Beispiel irgendwie vielleicht um, keine Ahnung, einen ganz niedrigen Vermögenswert geht oder so, dann reicht das vielleicht auch einfach nicht. Wenn es um Strafverfolgung geht, also Verfolgung einer schon begangenen Straftat, dann müsste wenigstens ein hinreichender Tatverdacht im Raum stehen, also ein Anfangsverdacht quasi. Und das sind ja auch durchaus total machbare Voraussetzungen. Das ist für die Praxis, ehrlich gesagt, gar kein Riesenproblem, dieses Urteil. Das ich glaube, das kann, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt diese zu weitgehenden Befugnisse, ob die wirklich auch brutal ausgeschöpft worden sind. Ich glaube, meine mich zu erinnern, damals Zahlen gelesen zu haben, die eher dagegen sprachen, aber nichtsdestotrotz, das muss halt geändert werden. So, warum, was hat das jetzt aber mit dieser Geschichte im NetzDG zu tun? Naja, was...
Darf ich kurze Sache noch einhaken, weil ich habe eben Quatsch erzählt. Also der 17. Juli ist richtig für dieses Urteil, aber es ist natürlich nicht das BND-Urteil, über das wir uns eigentlich unterhalten haben. Da war ich eben auf dem falschen Track.
Ich hatte diese Verwirrung auch kurz, aber...
Hatte, glaube ich, nicht annähernd so viel Wirbel gesorgt.
Nee, das stimmt.
Also das BND-Urteil war natürlich ein riesiger Kracher, aber das hier lief so ein bisschen wahrscheinlich unterm Radar.
Ja, aber wir hatten es auch in der Sendung. Also warum ist das jetzt überhaupt relevant für diese neue Sache, die da im NetzDG passieren soll? Naja, weil das ja eigentlich fast dasselbe ist. Hier geht es auch um Bestandsdaten. Genauso wie die Telekom halt deinen Namen, vielleicht deine Anschrift und vielleicht noch, in dem Fall vielleicht noch deine Kontoverbindung und eben deine IP-Adresse kennt, so kennt Twitter auch so über dein Kundenkonto halt so relativ ähnliche Dinge über dich. Und tatsächlich wurden die Normen zur Bestandsdatenauskunft bei gegenüber Telekommunikationsanbietern jetzt auch im Zuge dieser Reform sehr, also nicht wortgleich, aber doch sehr, sehr ähnlich übertragen auf Telemediendienste. Also unter anderem Twitter und überhaupt eigentlich jede Webseite ist ein Telemediendienst. Und das, dann kann man sich natürlich schon an drei Fingern abzählen, dass wenn diese Normen im Hinblick auf Telekommunikationsanbieter teilweise verfassungswidrig waren, dass sie das wohl auch im Hinblick auf Telemediendienste sein werden. Deshalb sage ich unglückliches Timing, weil dieses Urteil nach übrigens einer Verfahrenslaufzeit von, ich glaube, 7 Jahren, dann wirklich irgendwie 2 Wochen, nachdem das durch den Bundestag gegangen ist, erschienen ist. Ich glaube, gesprochen wurde es sogar schon früher, aber veröffentlicht wurde es dann eben 17. Juli. Und allerdings muss man auch sagen, die Bedenken gegenüber der Bestandsdatenauskunft, die waren natürlich bekannt. Es gab ja die Verfassungsbeschwerde, es gab viele Stimmen der Rechtswissenschaft, die das gesagt haben. Also man hätte das schon auch ohne Kenntnis dieses Urteils irgendwie besser machen können, hat man halt nicht. Und was man an dieser Stelle auch noch, das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, der in der öffentlichen Debatte echt zu kurz kommt, diese Reform sieht zum einen das vor, was ich gerade beschrieben habe, diesen Mechanismus, dass wenn eine Beschwerde eingeht und der Post gelöscht wird, dass man es dann ans BKA melden muss. Der sieht aber auch ganz generell eine Bestandsdatenauskunft gegenüber Telemediendiensten für das BKA vor. Und zwar gegenüber allen Telemediendiensten, nicht nur gegenüber den großen sozialen Netzwerken. Das heißt, wenn jetzt, also zum Beispiel unsere Webseite Faznet ist auch ein Telemediendienst. Wenn jetzt bei uns ein Kommentar, ein Leserkommentar unter einem Artikel erscheint, der zum Beispiel einen volksverhetzenden Inhalt enthält, ja, dann versuchen unsere Moderatoren den natürlich möglichst schnell zu löschen, aber kann ja trotzdem mal passieren. Und wenn die Polizei darauf aufmerksam wird, dann könnte sie nach dieser Reform auch an uns einen Auskunftsanspruch, hätte sie auch einen Anfangsverdacht einer Straftat, einen Auskunftsanspruch hinsichtlich der Bestandsdaten, die wir über diese Person, den Verfasser dieses Kommentars, halt gespeichert haben, stellen. Das finde ich, das ist, also kann man machen, aber ist einfach so ein bisschen untergegangen, finde ich, in der öffentlichen Diskussion dieses Gesetzes. Das ist schon eine deutliche Ausweitung von Ermittlungskompetenzen im Internet, die deutlich auch über diese ganze NetzDG-Problematik hinausgeht. Aber gut, wie dem auch sei, jedenfalls sind die Regeln eben in Teilen mutmaßlich verfassungswidrig. So sagt es zumindest ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages. Und so sagt es auch Professor Matthias Becker, der seinerseits ein Gutachten im Auftrag der Grünen Bundestagsfraktion verfasst hat. Und wir packen die Gutachten natürlich in die Shownotes. Das ist im Einzelnen extrem kleinteilig, weil es dann wird nochmal unterschieden zwischen Nutzungsdaten, Bestandsdaten, dann die IP-Adresse als Sonderfall der Bestandsdaten, die nochmal ein kleines bisschen sensibler ist als der Rest und so weiter. Und das führt halt, und dann gibt es, wie gesagt, jeweils eine Ermächtigungsgrundlage für den Telemediendienst, der sie herausgibt, und eine für das BKA, das sie herausverlangt. Und die sind auch nicht immer exakt spiegelbildlich, obwohl sie es eigentlich sein sollten. Und das führt halt zu so einem relativ kleinteiligen Prüfungskonzept, das können wir hier jetzt verbal nicht in allen Details aufarbeiten. Wer es nachlesen will, kann es tun. Fazit ist jedenfalls, es ist in einigen Teilen nach Auffassung dieser beiden Gutachten auf jeden Fall verfassungswidrig. Man könnte diese Fehler durchaus reparieren mit nur kleinen Einschränkungen am Gesamtkonzept. Das an und für sich ist das alles schon mehr oder weniger so auch möglich, wie es da steht, aber es würde halt einige Modifikationen erfordern. Und nun, wie gesagt, liegt das Ding eigentlich schon vom Parlament, vom Bundesrat verabschiedet bei Herrn Steinmeier. Und der weiß offenbar nicht so recht, was er damit anfangen soll, denn damit ein Gesetz wirksam wird, muss der Bundespräsident es schließlich noch unterzeichnen und dann muss es im Bundesgesetzblatt verkündet werden.
Ja. Das würde übrigens Herr Steinmeier weit von sich weisen, dass er nicht weiß, was er damit anfangen soll. Er prüft,
genau.
So ist die offizielle Linie. Und soweit ich gehört habe, ist er auch in Verhandlungen mit den jeweiligen zuständigen Ministerien. Also das wäre einerseits das Justizministerium, aber für den entsprechenden Fall eher das Bundesinnenministerium, weil jetzt ja das Dilemma ist, eigentlich gibt es ja eine Übergangsfrist bis Ende nächsten Jahres für die verfassungswidrigen bestehenden Gesetze. Aber was macht man nun? Das hatte man in der Tat wohl noch nie, wenn ein Gesetz neu in Kraft treten soll. Und schon jetzt klar ist, dass es dagegen die Verfassung verstößt, weil eben das entsprechende Urteil des Bundesverfassungsgerichts schon in einer ähnlichen Konstellation vorliegt. Gilt dann also diese Übergangsfrist auch für das neue Gesetz? Wohl eher nicht. Also das ist in der Tat auch juristisch schwieriges Terrain. Es wäre natürlich schöner, wenn man das Ganze jetzt gleich mal in einen ordentlichen, also eigentlich nochmal anfasst, ne? Und ehe es in Kraft tritt, vielleicht an den entscheidenden Stellen nochmal ändert, damit man doch eine zumindest gesetzgeberisch zufriedenstimmende Lösung präsentieren kann.
Ja, also die Situation von Herrn Steinmeier, also er weiß nicht, was er damit machen soll, das meinte ich so, dass diese Unterschrift durch den Bundespräsidenten eigentlich ja natürlich eine reine Formalie ist. Das steht halt im Grundgesetz so drin, Artikel 82 Absatz 1. Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Da steht jetzt hier nichts drin darüber, ob der Bundespräsident die auch ausfertigen muss, immer, und wenn ja oder wenn nein, wann er darauf verzichten kann. Und das ist ein ganz alter Streit in der Rechtswissenschaft. Lernt auch jeder im Studium, glaube ich. Ich habe es damals zumindest gehabt. Und die einen sagen eben, nein, der Bundespräsident muss auf jeden Fall unterschreiben, denn das Gesetz hat zu dem Zeitpunkt ja schon Bundestag und Bundesrat passiert. Die sind ja demokratisch viel stärker legitimiert als der Bundespräsident, der ja überhaupt nicht direkt, also der gewählt wird vom Volk, sondern dann eben, ne, ist halt ein Amt, das ihm verliehen wird. Und es ist nur eine Person. Und außerdem für die Verwerfung von verfassungswidrigen Gesetzen haben wir ja schließlich das Bundesverfassungsgericht. Ja. Das lässt sich ja durchaus hören, dass die Gegenauffassung sagt halt, es kann halt, erstens, wozu haben wir dann diese Unterschrift überhaupt? Zweitens, es kann halt einem Verfassungsorgan, und das ist der Bundespräsident ja, nicht abverlangt werden, einem verfassungswidrigen Gesetz, das er als solches erkannt hat, zur Geltung zu verhelfen. Das wäre quasi diese Erwartung an ihn, zu sagen, du siehst, es ist verfassungswidrig und trotzdem musst du jetzt dieses verfassungswidrige Gesetz in Kraft setzen. Das kann man eigentlich gar nicht erwarten. Die Kompromissmeinung, die wohl auch die deutlich herrschende Meinung ist, sagt, er kann die Unterschrift verweigern, aber nur in Fällen von offensichtlicher Verfassungswidrigkeit. Dann ist ja die Frage, was ist offensichtlich, wann ist etwas offensichtlich? Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt kein CK-Rechtler, aber ich habe die Gutachten gelesen, ich fand sie schon relativ überzeugend, einfach wegen dieser starken Parallelität zu der getroffenen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Es ist auch schon ein paar Mal, ich glaube, in der SZ steht 8-mal vorgekommen in der Geschichte der BRD, dass der Bundespräsident mal die Unterschrift verweigert hat. Also es ist selten, aber es wäre auch nicht einmalig. Ja, dann kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Das hat als einziges Thema in der Woche auch mal wieder unmittelbaren Corona-Bezug. Und zwar geht es um die Berufsgruppe der Prostituierten. So im März, April haben die Bundesländer ja bekanntlich alle Corona-Verordnungen erlassen, die ja erstmal so ziemlich alle Orte irgendwie mehr oder weniger stillgelegt haben, an denen Menschen zusammenkommen, Restaurants, Hotels, Bars und so weiter und natürlich auch Prostitutionsstätten. Und dann im Zuge der folgenden Monate wurden diese Einschränkungen aber sukzessive und ja doch inzwischen sehr weit wieder gelockert, aber nicht für die Prostituierten. Und also zumindest war deren Gewerbe, es ist natürlich von Land zu Land unterschiedlich, aber hier in den hier relevanten Fällen.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, genau. Also deshalb, wir können das jetzt natürlich nicht für jedes einzelne Bundesland aufarbeiten, aber in den hier relevanten Fällen war es meiner Erinnerung nach so, dass Prostitution jedenfalls in Prostitutionsstätten, also Bordellen oder Massagestudios oder Saunaclubs oder so, verboten war. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich bilde mir ein, dass so Escort-Services irgendwie noch erlaubt waren, was auch nicht ganz einleuchtet, diese Unterscheidung. Naja, jedenfalls die Länder haben halt argumentiert, erstens kommt man sich hier ja nun körperlich sicher auf mehr als 1,50 Meter nahe und dann irgendwie atmet man vielleicht auch noch besonders schnell oder so und schließlich sei es auch nicht praktikabel, Hygienekonzepte in Bordellen durchzusetzen, insbesondere das Eintragen von Daten in Gästebücher zwecks etwaiger Nachverfolgung wäre ja nicht besonders vielversprechend, weil die Leute bestimmt.
Ja, kann man sich ja vorstellen, was da eingetragen wird. Jedenfalls nicht der eigene Name.
Würde ich auch vermuten, in der Tat. Und nun haben aber eben in Sachsen-Anhalt und in NRW und auch noch in weiteren Ländern Prostitutionsbetriebe geklagt und jeweils gewonnen. Daraufhin haben Sachsen-Anhalt und NRW und auch noch einige andere Bundesländer, ich glaube vor allen Dingen die im Norden und auch Berlin, ihre Verordnungen angepasst, teilweise in Reaktion auf die Urteile, teilweise auch in Erwartung von entsprechenden Urteilen in gleichlaufenden Prozessen. Und zwar, was haben die OVGs also gesagt? Ich zitiere einfach mal das OVG NRW, denn ich finde, das hat es schon ganz schön auf den Punkt gebracht. Also es sagt zunächst mal, Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Coronavirus sind natürlich grundsätzlich erstmal schon in Ordnung, aber es wurden halt in anderen gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bereichen diese Maßnahmen sehr stark gelockert und eher auf Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte gesetzt, die dann eben örtlich implementiert werden. Und jetzt hier Zitat, bei den regelmäßig auf 2 Personen beschränkten sexuellen Kontakten dürfte die Gefahr zahlloser Infektionsketten, auf deren Vermeidung es dem Verordnungsgeber offenbar ankomme, wohl nicht in gleichem Maße bestehen wie bei einigen der vom Verordnungsgeber zugelassenen Veranstaltungen. Und dann hier etwas weiter hinten. Es sei auch nicht ersichtlich, dass das mit dem Ausstoß von Aerosolen verbundene Risiko der Ansteckung bei sexuellen Handlungen 2er Personen deutlich größer sei als bei privaten Feiern mit bis zu 150 Personen, die zum Teil durch eine ausgelassene Atmosphäre mit Musik, Tanz und dem Konsum alkoholischer Getränke geprägt seien und nach Angaben des Robert-Koch-Instituts landesweit als Ursache größerer und kleinerer Ausbruchsgeschehen gelten würden. Und
das ist immer, wenn der eine Strolch auf den anderen Strolch zeigt mit dem Finger, ne? Das ist so jetzt auch nicht total überzeugend, aber gut.
Ich finde es schon überzeugend. Also ich meine, es gibt ja natürlich diesen Grundsatz, keine Gleichheit im Unrecht. Also man kann sich nicht darauf berufen, dass jemand anderes was bekommen hat, was ihm auch nicht zusteht. Aber hier steht es ja den anderen zu. Also die Feiern zum Beispiel, die das Gericht hier als Beispiel heranzieht, die dürfen halt in NRW offenbar, das ist jetzt vom OVG NRW das Zitat, mit bis zu 150 Leuten stattfinden und das ist gesetzgeberisch so gewollt. Und wenn man das so macht, dann muss man sich halt schon die Frage gefallen lassen, ob man hier nicht mit zweierlei Maß misst. Und ich glaube tatsächlich auch, dass man das tut. Und ich glaube schon auch, dass einfach so die soziale Randständigkeit von Prostitution und natürlich auch das Fehlen einer Lobby für Prostitutionsbetriebe und Ähnliches eine Rolle dabei gespielt hat, dass die praktisch als einzige bis heute von den Lockerungen ausgenommen waren oder bis vergangene Woche.
Ich glaube, echt, wie gesagt, in Berlin ist, glaube ich, anders. Und da möchte ich ganz kurz ein bisschen reingrätschen, weil der Punkt ist, das ist ja nun die einzige Aktivität, die zwingend eine körperliche Nähe voraussetzt. Ja, also auch bei diesen, ich sehe ja auch total ein, dass diese Familienfeiern auch ein Riesenproblem sind, weil ja auch dann gleich viele betroffen sind. Aber es ist ja zumindest theoretisch denkbar, dass man das mit Abstand vernünftig hinbekommt. Das ist, um es mal plakativ auszudrücken, beim Sex schlicht nicht drin.
Ja, ja.
Das widerspricht der Natur.
Aber dessen, ja, klar, natürlich. Aber erstens, der Gesetzgeber muss halt schon auch einpreisen, wie Dinge realistischerweise verlaufen werden. Also er kann jetzt nicht sagen, Familienfeiern sind okay, weil es rein abstrakt vorstellbar wäre, dass alle immer 1,50 Meter Abstand einhalten, wenn aber jeder denkende Mensch weiß, dass wenn überall ständig große Gruppen zusammenkommen und feiern und trinken, dass natürlich der Abstand auch immer mal wieder unterschritten werden wird. Im Übrigen, was ja zum Beispiel auch schon länger erlaubt ist, normale Massagestudios. Also da, die sind nun auch mit körperlicher Nähe verbunden. Vielleicht nicht ganz im selben Ausmaß, aber ja schon. Also ich finde das schon, also deshalb habe ich es ja hier auch als das gerechte Urteil eingeführt, überzeugend. Wie gesagt, man kann darüber streiten, ob insgesamt zu viel gelockert wird oder zu wenig oder wie auch immer. Aber das schien mir jetzt inzwischen schon eine schwer erklärbare Benachteiligung von Prostitutionsgewerben zu sein. Und auch die müssen ja schließlich irgendwie ihr Geld verdienen und sind darauf angewiesen, da eben ihrem Gewerbe nachgehen zu können. Es gibt jetzt in NRW.
Also da möchte ich dann auch mitlaufen letztendlich. Da will ich dir dein gerechtes Urteil auch nicht vermiesen.
Ja, in NRW gibt es jetzt ein detailliertes Regelbuch, wie Sexarbeit dann stattzufinden hat. Also zum Beispiel nur ein Kunde auf einmal, der zwischen dem Besuch verschiedener Freier müssen die Räume dann immer gelüftet werden und so. Das ist ja auch alles nachvollziehbar.
Und desinfiziert, hoffe ich, aber das macht man vielleicht auch schon vorher.
Ja, ich will das auch nicht so ganz genau wissen. Wahrscheinlich auch mal so. Und auch noch eine ganz interessante Fußnote, das Tragen einer Maske ist durchweg verpflichtend. Auch das kann jetzt unter Umständen Nachteile haben, aber naja, gut. Und ja, also aber man sieht übrigens, das habe ich neulich noch irgendwo online gelesen, das Kölner Bordell Pascha zum Beispiel, das kennt man ja eventuell dem Namen nach auch bundesweit, das hat jetzt einen Insolvenzantrag gestellt. Also in der Tat, das geht natürlich auch an denen nicht vorbei. Und ja. Gut, also ich würde sagen, ein gerechtes Urteil und damit ist die Sendung am Ende.
Ja, sind wir mit unserem Podcast am Ende. Danken für die Aufmerksamkeit. Freuen uns über Feedback.
Freuen uns über Sternchen.
Gerne auch auf unserer Internetseite.
Genau, auch auf faz.net/einspruch/podcast könnt ihr uns schreiben. Ihr könnt uns in der lila-weißen Apple Podcast App schreiben und uns da Sternchen hinterlassen. Und ihr könnt, wie gesagt, vor allen Dingen auf faz.net/einspruch testen gehen und euch dort ein zunächst kostenloses 4-wöchiges Probeabo klicken, mit dem ihr dann auch noch Zugriff auf ganz viele juristische Texte bekommt und außerdem diesen Podcast unterstützt. Das wäre ganz großartig. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.
Eine schöne Restwoche. Tschüss.
Ciao.